Hallo, mein Name ist Daniel Milz und ich bin Kurator der Ausstellung Im Dialog, Sammlung Hasso Plattner, Kunst aus der DDR. Diese zweite Präsentation der Sammlung Hasso Plattner setzt auf den Dialog als Herangehensweise an die Kunst der DDR. Impulsgebend war das Gemälde Porträt Henry Schumann, das 1968 von Arno Rink gemalt wurde. 8 Jahre nach Fertigstellung dieser Malerei, im Jahr 1976, veröffentlichte der abgebildete Kunsthistoriker Henry Schumann das Buch Ateliergespräche im Leipziger Verlag VEB E.A. Seemann. Für diesen Band führte Schumann Interviews mit 20 KünstlerInnen in der DDR mit der Intention, den Fokus auf die Stimme der Kunstschaffenden zu legen und somit eine persönliche Perspektive auf die damals aktuellen künstlerischen und soziopolitischen Fragestellungen zu gewinnen. Dabei kam Schumann ins Gespräch mit etablierten Persönlichkeiten wie Bernhard Heisig und Werner Tübke sowie mit Kunstschaffenden mit unkonventionellen Bildungs- und Arbeitswegen wie etwa Peter Herrmann und Karl Friedrich Klaus. Diese ungewöhnliche Mischung signalisierte vielleicht eine Entspannung in der damaligen Kulturpolitik, die aber im selben Jahr 1976 durch eine Reihe kulturpolitischer Ereignisse grundsätzlich und nachhaltig beeinträchtigt wurde, zum Beispiel der Ausbürgerung des Lyrikers und Liedermachers Wolf Biermann. Als jemand, der 1989 in Leeds, Großbritannien, geboren und aufgewachsen ist, war es mir von Anfang des Projekts an klar, dass ich das direkte Gespräch mit den KünstlerInnen in der Sammlung Hasso Plattner suchen möchte, um ihre Perspektiven zu hören und mehr über die Werke und den Kontext ihrer Entstehung zu erfahren. Angeregt durch Henry Schumanns Gespräche, die vor genau 50 Jahren stattfanden, bin ich durch Ostdeutschland gefahren und habe mit KünstlerInnen in Erfurt, Dresden, Leipzig, Berlin und an diversen Orten in Brandenburg gesprochen. Diese neuen Ateliergespräche will ich nun mit Ihnen in dieser Podcast-Reihe teilen.
Die Tasse ist auch super. Ich hatte das letzte Mal ein Foto gemacht. Das muss ich dann noch alles, ich habe es entwickeln lassen, aber ich muss es noch einscannen oder noch mal drucken lassen. Und da ist die Tasse auch dabei.
Ein Geschenk von der Katja Lange-Müller.
Ach, wirklich? Okay. Ja. Das macht auch Sinn.
Als ich neu in Berlin war,
ach schön,
und ich so von Berlin geschwärmt hat, hat sie mir dann diesen Top geschenkt.
Und wie alt ist die Tasse jetzt?
Oh, die ist vielleicht 86.
Also es sind richtige Zeitzeuge hier,
ja,
die Tasse.
Ja, das sind
sozusagen
echte Zeitzeuge.
Schön. Das ist vielleicht ein guter Einstieg für die dritte Folge der Podcast-Reihe Ateliergespräche 2025, dieses Mal mit Peter Herrmann. Genau, wir haben gerade über die Tasse gesprochen, die Sie hier im Atelier als Begleiter haben seit 1986. Aber vielleicht fangen wir damit an. Wir sitzen hier in Spandau im Atelier. Wann sind Sie in dieses Atelier in Spandau eingezogen und wie gestaltet sich dann der Alltag hier drin?
2020 bin ich hierher gezogen. Aber ich hatte noch mein Atelier in Lindower Straße. Hm. Das hatte ich über 25 Jahre, so ungefähr. Und dann veränderte sich alles da. Wir hatten einen neuen Hausbesitzer bekommen, dieses ganze Grundstück. Die Künstler waren nicht mehr erwünscht. Aber ich habe dann das Glück gehabt, dass ich hier dieses Atelier bekam über Erik, dem wunderbaren Hausgeist von der ganzen Sache hier, der auch Bildhauer ist und der auch den Hauswart macht. Und der hat uns dann praktisch hier ermöglicht, dass ich hierher ziehen konnte.
Das ist leider eine typische Berliner Geschichte mittlerweile, dass man verdrängt wird, ne?
Ja, aber das war leider so, weil ich in der Lindower Straße mich auch wohl gefühlt hatte. Mhm. Die wurden dann alle so nach und nach verdrängt. Mhm. Ne? Und dann hatte ich auch gedacht, jetzt packe ich auch mein Kram. Und hatte diese wunderbare Gelegenheit durch den Erik May, hier in diese Räume ziehen zu dürfen.
Und wie regelmäßig kommen Sie dann ins Atelier?
Ist das ein Tag? Also es war früher mehr und häufiger. Jetzt bin ich ja bald 88 werden. Und da ist manchmal der Strom nicht mehr ganz so auf 100%. Aber ich versuche schon in der Woche 2-3 Mal hierher zu kommen. Meine Frau bringt mich ins Atelier, ja, liefert mich hier ab und dann versuche ich ein bisschen was zu machen, aber es ist nicht mehr viel. Mein Motor ist irgendwie auf halber Kraft.
Aber ein bisschen was ist auch was.
Und ich will nicht so mit dem Alter angeben, ich wäre 88 und manche können ja bis 100 malen, wie Tizian hat mit 99 noch ein Kind gezeugt, sagt die Legende. Ob es normal Gehilfe war, weiß man nicht.
Ja, das war eben die Spätphase, die wichtig wurde, ne?
Ja, ja, also
für
ja.
die Kunstgeschichte.
Die ist also,
Sie haben noch was vor Ihnen. Und vielleicht machen wir dann der Bezug zur Ausstellung in Minsk gerade, weil es geht um die Ateliergespräche von Heinrich Schumann,
ja.
die 1976 stattgefunden haben. Und Sie sind der einzige Teilnehmer an dieser Podcast-Reihe, der tatsächlich damals auch mit Heinrich Schumann gesprochen hat.
Ja.
Und das ist dann so ein Alleinstellungsmerkmal jetzt. Und dann wollte ich dann direkt fragen, wie Ihre Erfahrung mit Heinrich Schumann 1976 war. Wie,
ja.
wie kam es dazu?
Ich kannte Heinrich Schumann vorher nicht. Der hatte sich angemeldet. Da war ich in Leipzig. Und eigentlich schon damals irgendwie im Osten so eine legendäre Kunsthistorikergestalt, der auch ein bisschen unbequem war. Aber er war eben vor allen Dingen sehr neugierig. Und da ich ja prinzipiell immer Angst vor solchen Gesprächen hatte und habe, heute noch, aber es war ein wirkliches Ateliergespräch. Er hat sich natürlich über das Persönliche von mir erstmal erkundigt und dann haben wir auch über Malerei gesprochen und die Situation damals in der DDR. Und da war es eigentlich sehr schön, dass wir da so offen drüber reden konnten. Denn als DDR-Maler, der ich ja nun mal war, bin ich nicht mehr, aber man war schon sehr innerhalb der Kollegen und Freunde eingebunden in den anderen Kreis der Maler und Künstler.
Und auch damals war es interessant, weil Sie waren der Einzige, der ein Doppelgespräch geführt hatte damals, also
ja.
mit Peter Graf zusammen. Ne?
Ach ja, das stimmt. Wir wohnten in einem Haus.
Genau, und es gibt so einen schönen Einstieg, wo Heinrich Schumann beschreibt, dass er sie beide besucht hat und dass auch Vögel anwesend sind und dass das Vogelgezwitsche quasi auf dem Aufnahme zu hören ist.
Ich wohnte in der dritten Etage, der Graf in der vierten. Und das war natürlich schön, das war ja ist heute noch mein ältester Freund mit. Und das war natürlich ein Glück für uns beide und das war alles sehr gut. Also wir hatten uns ja irgendwie in der Volkshochschule kennengelernt, beziehungsweise Graf war ja in der gleichen Klasse bei Jürgen Böttcher-Strawalde. Der war bei Heinz Drache. Aber trotzdem haben wir uns dann immer beim Böttcher, also Strawalde, abends manchmal getroffen. Und da haben wir bis früh um 3, 4 über Malerei gequatscht.
Und das ist gewissermaßen Ihre Akademie gewesen, sage ich in Anführungsstrichen, weil Sie sind dann über einen anderen Weg zur Kunst gekommen damals, nicht über den klassischen Weg. Wie ist es dann dazu gekommen? Weil Sie hatten eigentlich so eine Lehre angefangen als Chemigraf und haben sich trotzdem für die Malerei entschieden.
Ja.
Wie ging das denn?
Ich hatte schon als Kind Begegnung mit der Malerei durch meinen Großvater. Mein Großvater war Porzellanmaler, war schon damals Rentner. Und da war halt in seinem stillen Kämmerlein immer so herrliche Blumen. Flieder konnte er ganz besonders gut. Und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber es ist wirklich so, der Geruch, der aus seinem kleinen Zimmer kam, nach Terpentin, der hat mich schon damals fasziniert. Und dann konnte ich irgendwie ab und zu mal ein bisschen neben meinem Großvater stehen und dann hat er aber seine Türe wieder geschlossen, musste ich raus. Aber irgendwie war das so der Grundstein. Dieses Spüren und dieses Riechen von dem Terpentin und die Ölfarben in den Tuben, das hat mich schon als Kind fasziniert. Und dann hatte er so einen großen Malkasten, wo seine Ölfarben immer drin war. Also wenn man so praktisch in die Landschaft geht, konnte man mit dem Kasten rausgehen, wo die Ölfarben drin waren. Mein Großvater hat mir dann den Kasten geschenkt. Und den habe ich hoch verehrt und plötzlich ist er bei meinen ganzen Umzügen irgendwie verloren gegangen.
Oh.
Was ich sehr bedauere. Ja, das war ein echter Verlust für mich. Aber man weiß ja, also ich bin ja 1000 Mal umgezogen, das ist übertrieben, aber ich bin oft umgezogen und da ist er irgendwie auf der Strecke geblieben. Ja.
Aber das ist dann Ihr Malkasten gewesen, ja, damals.
Ja, schön. Ja, das war mein Malkasten.
Und Sie sind dann quasi neben der Arbeit dann in die Abendschule gegangen, ja, wenn ich richtig verstanden habe.
Ja.
Und da haben Sie dann Ihr erstes Umfeld, quasi malerisches Umfeld in Dresden kennengelernt.
Ja, ja, ja. Ich bin ja bei Jürgen Böttcher, also Stavaldi jetzt. Also Jürgen Böttcher war für mich damals sowas wie eine ganz andere Welt, die er mir geöffnet hat. Und mittwochs war der Unterricht und ich habe mich also schon die ganze Zeit auf diesen Mittwoch gefreut. Mhm. Weil den Beruf, den ich gelernt habe, den ich dann auch später etliche Jahre ausübte, nicht sehr mochte. Aber es war einfach mein Broterwerb. Und da hatte ich das einmal gelernt. Nun habe ich weiter das als Chemiker arbeiten müssen. Aber das waren göttliche Stunden. Die Volkshochschule war damals in Dresden, in der kleinen Schule, neben dem kleinen Haus. Das war ein kleines Theater in Dresden. Unmittelbar in der Nähe der Elbe. Und es war für mich immer wie Sonntag, wenn wir da hingingen. Und er hat uns dann herrlich erzählt, hat uns Reproduktion gezeigt über seine Verehrten, die er geehrt hat, sehr verehrte Maler. Und das hat eigentlich mich sehr beeindruckt. Ich kann das bis heute nur sagen, dass es immer wieder betone, dass es wirklich mein Lehrer war, der nicht nur den Grundstein gelegt hat, sondern auch der mit seiner Freundlichkeit und uns gegenüber, ich war ja nicht der einzige Schüler, aber so eine Offenheit hat und alles Mögliche mitteilte und zeigte, wie man das so macht und so macht. Das war schon toll. Also ich habe ja nicht studiert. Das war wirklich meine Akademie.
Aber Sie haben von uns gesprochen, weil Sie hatten auch talentierte Mitschüler, sage
ja,
ich.
Ja, das war wie so ein komischer Wind, der uns zusammenbrachte. Da war der Peter Makulis als Bildhauer, der Ralf Winkler als A.R. Penck später, der Peter Graf war nicht in dem Kurs, der war bei Heinz Drache, ich, wer war noch? Ja, wir waren alle bei Böttcher. Und das hat uns irgendwie, er hat uns sehr angeregt. Hm. Also es war so, dass er jetzt erstmal ein sehr prächtiger Erzähler war und er konnte natürlich auch herrlich dann abschweifen, aber es war immer interessant. Ich habe jedenfalls seinen Erzählungen gerne zugehört und er erzählte eben ganz lebendig über die Malerei, über die Maler und die Typen, die er besonders mochte. Und mir hat ja damals zum großen Teil nur Reproduktionen oder Bücher und wir konnten aber damals noch nach West-Berlin fahren. Mhm. Denn das war, als ich in die Volkshochschule ging, wann war das ungefähr?
Also ab 54 habe ich
ermittelt. 54, ja. Da war ja noch keine Mauer.
Und Sie haben dann doch diese Möglichkeit wahrgenommen und haben dann auch Ausstellungen in West-Berlin
gesehen. Na klar.
Und was hat Sie denn damals in West-Berlin beeindruckt? Oder
mich hat das Museum in Dahlem beeindruckt. Mhm. Ne? Ich habe zwar Aufträge bekommen, dass ich Petticoat mitbringen müsste und sonst irgendwie ein bisschen Schokolade schmuggeln. Aber der ganze Westen war ja natürlich nicht so, also ich war nie geblendet davon. Mich hat das nicht so frequentiert. Es roch natürlich anders und es war ein anderes Gefühl am Kudamm und wo da in so einen Laden zu gehen. Aber es war nicht der Sinn für mich, in West-Berlin ich bin nach Dahlem gefahren. Mhm. Und das war großartig.
Also Sie hatten Anreizen aus West-Berlin zum einen, von Stravalde mit den Büchern und Reproduktionen, die er gezeigt hat, aber natürlich auch Dresden als malerische Tradition hat wahrscheinlich
ja,
auch geprägt.
Ja, ja, aber ich habe ja zu Dresden auch eine etwas gespaltene Haltung bekommen, obwohl das war natürlich und ist ja die Basis, von der ich ausgegangen bin und von der ich gelebt habe. 40 Jahre habe ich da gelebt und die Stadt habe ich auch sehr gern gehabt und geliebt. Und auch manchmal habe ich sie nicht so gern gehabt, weil es unglaubliche Spießer da gibt. Und mein Gesichtskreis war sehr eingeschränkt in Bezug auf das weitere Leben. So, ich hatte meine Freunde dann gefunden. Dann, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, habe ich gemalt. Und so war dann so mein eintöniger, aber interessanter Lebensablaufabschnitt.
Also wir haben jetzt festgestellt, dass Strawalder, also Jürgen Böttcher, genannt Strawalder, ihr Lehrer war sozusagen, ja, ihrer Akademie. Aber ich habe dann auch gelesen, dass sie tatsächlich versucht haben, mal in die Akademie, ja, in Berlin-Weißensee,
ja,
anzufangen. Und das ist irgendwie doch nicht so glatt gelaufen.
Wie war das? Ich bin in Berlin-Weißensee angenommen worden. Nur in Dresden habe ich es auch schon mal versucht. Da bin ich durchgefallen. War richtig so. Aber in Berlin-Weißensee hatte ich dann die Aufnahmeprüfung bestanden. Und da musste ich ja dem Arbeitskolleg oder dem Abteilungsleiter, die mussten mich ja delegieren. Damals war das so üblich, dass die volkseigenen Betriebe die Patenschaft praktisch übernahmen. Und da hatte ich so einen sehr scharfen Meister. Und der war ein sehr, sehr, sehr scharfer Genosse. Und dem habe ich dann mein Bewerbungsschreiben vorgelegt. Und da hat er so eine Mitgliederversammlung eingerufen in der Abteilung, hat das so vorgezeigt, da stand drauf, dass ich mich bewerbe und dass ich angenommen bin. Und da hat er das Ding zerrissen und hat, das wäre sehr im Gedächtnis geblieben, gesagt, der Kollege wird nicht auf den Knochen der Arbeiterklassen studieren. Und da habe ich dann mein Ränzlein gepackt und habe gekündigt und bin sofort gegangen.
Also es war dann so oder so der Anfang der, ja, künstlerischen Karriere sozusagen.
Ja, ja.
Aber,
ja,
mich dann hat das interessiert, wie haben Sie es denn trotzdem geschafft, ohne diese akademische Ausbildung, sich als Maler in der DDR zu etablieren? Also wie haben Sie es geschafft, in den Verband zu kommen zum Beispiel?
Ja, ich war 6 Jahre Kandidat im Verband Bildender Künstler. Ich bin ein paar Mal abgelehnt worden und ich als Nicht-Studierter und dann als freiberuflicher Maler brauchte zumindest die Mitgliedschaft im Verband Bildender Künstler der DDR, damit ich meine Legitimation als ein sich allein ernährender Künstler durch den Verband geschützt war. Und das habe ich eben durch 6 Jahre Kandidatur mir dann hart erarbeiten müssen. Und der Verband war natürlich eine ganz eigenartige Vereinigung. Es gab viele, viele, die so sehr stalinistisch waren und die also den ideologischen Druck ausübten. Und dann gab es viele, die die Mitgliedschaft des Verbandes nur nahmen, um ihre Existenz als freie Künstler behaupten zu können. Mhm. Ja. Und da wurden sie dann auch in der Regel auch in Ruhe gelassen. Ne? Wir haben ja also dadurch, dass ich ja dann früh über die Volkshochschule beim Jürgen Böttcher den Peter Graf kennengelernt habe, und der war aber früher bei Heinrich Drache, und ich habe den dann in unserem Kreis kennengelernt, den Ralf Winkler, Peter Makulis und so weiter, habe ich ja auch alles schon tausendmal gesagt, aber es war wirklich so die Keimzelle. Mhm. Und wir hatten eine unausgesprochene oder nicht manifestierte, aber große, großartige Freundschaft miteinander. Und haben so nach Feierabend habe ich ja dann immer gemalt. Dann habe ich schon früh bin ich Vater geworden. Dann habe ich immer in der Küche noch gemalt. Und am Wochenende haben wir uns dann getroffen beim Ralf im Atelier, beim Peng. Der hatte schon als einer der ersten ein Atelier, das war so in so einem Hinterhaus, ein sehr schönes Glashaus oder was das war, ich weiß es nicht mehr, und mit Räumen. Und da haben wir uns immer getroffen. Und das nannten wir dann immer Malertreffen. Malertreffen, Mittwochs Malertreffen.
Und das ist dann eben die Dresdner Zeit in den 60er Jahre. Wir haben dann schon über das Interview mit Henry Schumann gesprochen, das 75, glaube ich, aufgenommen wurde. Mhm. Aber das Buch selbst wurde dann Ende 76, Anfang 77 tatsächlich herausgegeben. Das war auch so eine Zeit, die in der Ausstellung in Minsk ein bisschen aufgearbeitet wird, so eine Art Umbruchszeit, wo zum Beispiel die Ausbildung von Wolf Biermann stattgefunden hat. Wie haben Sie dann diese Zeit um 76 erlebt? Und Sie haben sich zum Beispiel die Petitionenbewegung angeschlossen gegen die Ausbildung von Wolf Biermann. Was hat Sie dazu
bewegt? Das war keine Bewegung, das haben wir von uns. Ich habe es von mir aus gemacht. Ich bin nach Berlin gefahren und bin mit meiner damaligen Frau zu Biermann gegangen. Wir waren ja befreundet und da lag eine Liste aus und habe dann unterschrieben. Hm. Beziehungsweise die Liste lag bei der Eva Maria Hagen aus. Und da habe ich unterschrieben. Und das war, also für mich war das ja natürlich normal, dass man einen Freund unterstützt. Hm. Und da hat er ja für mich eine große Bedeutung, der Wolf Biermann damals auch, heute auch noch. Aber es war einfach selbstverständlich, dass man sich da irgendwie solidarisch zeigt, mhm, ne, und bekennt. Dass das so ein enormer Staatsverrat war, also so eine gegen die DDR gerichtete Maßnahme, das habe ich damals gar nicht so bewusst aufgenommen. Es war einfach klar, ich unterschreibe das, mhm, und dann bin ich wieder heimgefahren und das war normal. Das hat sich ja dann daraus auch ergeben, dass da einige Schwierigkeiten gemacht wurden und wurde gebeten, die Unterschrift, das heißt halb gezwungen, die Unterschrift zurückzunehmen. Das habe ich nicht gemacht, hat Dr. Peter Graf nicht gemacht. Und ja, die Konsequenzen waren für mich damals nicht so schlimm. Wir haben ja immer gemalt. Mhm. Auch wenn der politische Druck so stark war. Aber wir haben unsere Oasen für uns gefunden. Auch wenn ich nach Hause kam, habe ich gerne Bilder gemalt bis in die Nacht. Und das war eine totale Freiheit. Und dann habe ich mich im Verband beworben, weil ich endlich mal den Beruf an den Nagel hängen wollte. Ich wollte auch, wie die anderen Künstler, sage ich immer, an der Elbe liegen im Sommer, mich sonnen, wenn du auf Arbeit gehen bist. Das fand ich immer herrlich. Die Studenten lagen da in der Sonne. Ich dachte, das willst du auch mal machen. Naja, das war nicht der einzige Grund. Aber es war eben einfach schön, dieses Gefühl zu haben, keinen Chef mehr zu haben. Oder früh wann fiel unsere Arbeitszeit an? Um 7 oder so. Da in dieser komischen Bude rumzuhängen. Naja.
Aber diese Zeit in den späten 70er Jahren, das ist auch die Zeit, in der zumindest eines der Arbeiten, diese Werke in der Sammlung entstanden ist. Wir hatten vorhin drüber gesprochen und Sie meinten, dass wir den Titel bisher falsch geführt haben. Also bei uns steht Landschaft mit Kühen quasi in unserem, ja, System, aber Sie meinten, das heißt eigentlich anders. Das
Bild. Ich habe es Kühe vorm neuen Tor genannt. Ich glaube, das ist hier auch, ja, das ist es, ja, das ist das. Das ist das Bild. An der Elbe lagen oft Kühe auf den Elbwiesen und dahinter waren dann so irgendwie, das habe ich so rein optisch schon erlebt, ne? Dahinter waren dann solche Neubauten hochgezogen worden. Und ich fand den Titel damals sehr schön, finde ich auch heute noch gut. Ne? Weil es eigentlich ein total romantisches Bild ist. Ist ja für mich auch ein Witz gewesen, ne? Das Ganze. Ich hatte ja diese Neubauten als, naja, ich bin ja in Dresden geboren, aber ich habe ja also wirklich sehr lange in Dresden gelebt. Die fanden wir schon, also ich empfand die schon manchmal als einen brutalen Eingriff in die Stadtlandschaft, diese schrecklichen Dinger. Heute wunderbar. Heute ist es gewachsene Neubauten und eine neue Stadt und finde ich auch schon toll heute, dass das alles so an der Elbe, in der Nähe von der Elbe, das ist, die Leute haben es schon gut da. Also die da wohnen.
Also das heißt, das war so ein direktes Zitat aus Ihrem Leben damals. Und wir haben dann auch ein anderes Bild in der Sammlung, das aber ein bisschen später entstanden ist. Ja. 1980, der Spaziergang in Pillnitz.
Ja.
Und das ist dann natürlich auch ein Dresdner Bild insofern.
Mit meinen Eltern sind wir oft nach Pillnitz gefahren, in den wunderbaren Park, so eine Schlossanlage vom alten König August, der da so ein bisschen japanischen Stil befördert hat. Und wir sind dann, da waren auch große Gewächshäuser immer, und wir sind immer, nee, immer nicht, aber oft nach Pillnitz rausgefahren und haben dort einen Spaziergang gemacht mit den Eltern. Was für uns Kinder manchmal super langweilig war. Aber auch das Kaffeetrinken war anstrengend. Ich war eigentlich immer froh, wenn wir dann in der Straßenbahn der Linie 4 saßen und wieder nach Hause fuhren. Es war eigenartig. Ich hatte nur ganz selten so ein Glücksgefühl. Also mein Vater war immer selig und meine Mutter auch. Und hat mir auch ein bisschen leid getan, dass ich da so ein bisschen rummuffelte. Ne? Aber es war halt so, mein Gespür war immer ein bisschen anti.
Und was mich dann besonders interessiert hat bei den zwei Bilden, ist die Provenienz, weil die kam zu uns in die Sammlung aus einer anderen Sammlung, und zwar von dem brasilianischen Botschafter der DDR, Mario Calabria. Also wie ist da der Kontakt entstanden?
Das ist wie eine komische Anekdote, kann ich Ihnen lebhaft schildern. Wir waren spazieren und kamen nach Hause. Und da hängt an der Wohnungstür von uns ein Zettel: Viele Grüße, der Botschafter von Brasilien, Calabria. Und da dachten wir, der macht sich aber wieder einen blöden Scherz. Ne? Nee, das war wirklich der Botschafter Calabria. War ein großer Sammler von Dresdner Bildern, also die damals, also von jungen Malern und Bildhauern. Und er war praktisch, also hatte ein großes Faible dafür und hat die ganze Kunstlandschaft also ein bisschen aufgemischt, dadurch, dass er natürlich, was war das schon, wenn der Botschafter bei dir in deinem Zimmeratelier saß und mit dir quatschte, ne? Das war schon irgendwie toll auch, aber er war eben ein total guter Mensch. Und wie gesagt, da hing der Zettel und ich dachte, da wäre ich veräppelt. Aber es war dann doch so, und dann kam er und dann haben wir eine jahrzehntelange Freundschaft geführt. Er verehrte auch damals Max Uhlig sehr und andere, Stefan Blenkers und Gerda Lepke. Er war ein leidenschaftlicher und fröhlicher und herrlicher Typ. Und der hat dann auch Bilder abgekauft. Und das war natürlich auch sensationell, weil man da natürlich auch Devisen bekam. Und ja, das war schon, also damals was Prächtiges für uns, aber eigentlich war das mit dem Geld das weniger entscheidende. Es war mehr diese Freundschaft und Leidenschaft, die er da so für viele Dresdner Maler entwickelt hatte. Ja, das war schon ein toller Typ.
Ist auch eine schöne Sammlung geworden, muss man sagen. Ja. Der Spaziergang in Pillnitz, habe ich dann auch gesehen, war Teil von einer Ausstellung von Ihnen in der Galerie Arcade 1981. Ja. Und das muss eigentlich mit einer der letzten Ausstellungen in der Galerie Arcade gewesen sein. Ja. Aber Sie haben dann im Jahr drauf, 82, glaube ich, schon den Antrag auf Ausreise gestellt. Ja. Was hat Sie damals dazu bewegt?
Das ist alles ein langer Weg. Also ich war ja eigentlich nie so scharf, dass ich mal den Osten verlasse. Und die Lage hatte sich aber so zugespitzt und es wurde immer mehr. Also man konnte dann malen, was man wollte. Das war ja eine Entwicklung von einer starken Opposition in der Kunst. Aber trotzdem war immer diese Beschränkung da und es war ein, wie so ein Sog, dass ich dann gesagt habe, los, jetzt hauen wir auch ab. Und so ist es auch gekommen. Und das war ein Schritt, den ich nie bereue, aber gleichzeitig hat es auch total viel Schmerz gegeben, also hat auch wehgetan. Und dieses Weggehen war natürlich sowas von abrupt. Und plötzlich warst du in einer neuen Welt, in einer anderen Welt, von der man keine Ahnung hatte. Aber irgendwie hatte sich das dann auch durch Freunde, die ich dann hier in West-Berlin hatte, hat sich das dann so ergeben, dass man auch weiterkam. Ne? Also man hat eine kleine Ausstellung gemacht irgendwo und dann hat man um die Wohnung kämpfen müssen und dann hat man erst in Hamburg gemalt und dann in Berlin. Das war die Zeit des Umbruchs und auch die Zeit des Verlustes. Ne? Aber ich war ja selber dran schuld. Ich bin ja gegangen. Aber ich bedauere es auch, wie gesagt, nicht. Das will ich aber auch nicht immer betonen, sonst bedauert es doch. Es war eine Zeit, wo ich jedenfalls mit ganz neugierigen Augen durch diese Welt gegangen bin, die neue. Ich bin tagelang durch Hamburg erst gelatscht und habe da irgendwo in St. Pauli haben wir gewohnt und das war für mich, die Elbe war da. Es roch genauso, die Elbe stank genauso und roch herrlich wie in Dresden.
Und Heimatgefühl.
Es war ein heimatliches Gefühl, ja doch. Und dann wohnten wir in St. Pauli am Heinköllichplatz. Da konnte man so durch die Häuserreihe auf den Hafen gucken. Und Sonntagmorgen war dann Fischmarkt. Früh um 4 gingen dann die Leute, ersten Besucher, die gerade aus der Kneipe kamen, gingen dann auf den Fischmarkt. Und wir wohnten da in der 4. Etage. Und das hörte man, die Geräusche, es war eigenartig schön.
Und was hat Sie dann nach Hamburg gebracht zuerst?
Ich wollte nicht nach Berlin, meine Frau damals auch nicht. Petra hatte eine Freundin, die wohnte in Hamburg, die Jane. Wir waren eng befreundet. Und die Jane hat uns auch bestärkt in dem Entschluss, kommt er nach Hamburg. Und dann sind wir nach Hamburg. Das war ein, sage ich Ihnen, das war ein Wechsel wie von der Antarktis in die Wüste. Das war ein so großer Bruch, rein auch von den Menschentypen her. Dann dieser Geruch in diesen U-Bahnen in St. Pauli war ekelhaft. Aber irgendwie habe ich dann ganz schnell irgendwie begriffen, dass ich Hamburg nur verstehe, wenn ich meine Wanderung zu Fuß mache durch die Stadt. Mhm. Und da habe ich mir dann die Stadt erlaufen, also vor allen Dingen St. Pauli.
Und haben Sie in Hamburg dann direkt weitergemalt?
Ja. 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 Wir bekamen dann eine Wohnung am Heinköllichplatz und da hatte ich ein kleines Zimmer, wo ich gemalt habe. Und dann kamen so einige dann, die mich besucht haben. Der leider verstorbene Kaspar König. Der war da, als wir gerade in St. Pauli einzogen und die ganzen Kisten noch da waren. Die sind gerade gekommen aus der. Da kam der Kaspar König, ich wollte von mir Bilder sehen. Das geht nicht. Da ist auch gleich wieder abgehauen. Aber er ist dann später wiedergekommen. Das war schön. Er hatte Gefühl für meine Bilder. Damals noch die DDR-Bilder. Und daraus ist auch fast so etwas wie eine Freundschaft entstanden, bis zuletzt. Und die Begegnungen waren immer toll.
Ich habe auch gelesen, dass als Sie nach West-Berlin gezogen sind, sind Sie erstmal in die Wohnung von Ralf Kerbach gezogen.
Ja.
Und mit Ralf Kerbach haben wir auch vor ein paar Wochen gesprochen, und der wird dann auch Teil von der Reihe sein. Das ist interessant,
das ist
dass
schön,
dann auch
das
so eine
mich.
Verbindung entsteht.
Ja. Ich hatte ja damals noch keine Wohnung in Berlin und bin ja von Hamburg dann nach Berlin gezogen und der Ralf hat mir angeboten, der war damals gerade in Italien. Und in dieser Zeit habe ich bei Ralf Kerbach da am Schlesischen Tor gewohnt und das war für mich wie eine neue Welt. War ganz eigenartig, ganz eigenartig. Es war auch so diese Fremdheit in einem fremden Raum da zu schlafen. Der Ralf Kerbach war ja immer mit seinem ganzen Zeug, was da stand, anwesend. Ne? Hm. Also es war ein unheimlicher Drang, danach irgendwas Eigenes zu haben. Und dann aber diese herrliche Lust, früh loszulaufen und das Viertel dazu erkunden und zu erforschen.
Und Sie haben dann, gehe ich davon aus, ziemlich schnell so einen Anschluss auch in Berlin gefunden.
Ja.
Und wie hat sich Ihr Werk unterschieden dann von dem, was Sie in Dresden gemacht haben und was Sie dann in Hamburg und Berlin gemacht haben?
Also ich bin freier geworden. Ich bin größer geworden in den Formaten. Hm. Und ich war ja natürlich auch, damals waren gerade die jungen Wilden groß da. Und das waren für mich alles neue Welten. Und die haben mir auch manchmal gar nicht so richtig gefallen. Es war irgendwie mir zu schnell manches. Aber manches war sehr originell und das hat mich verblüfft. Ja, und irgendwie bin ich dann natürlich auch viel in die Museen gegangen. Ich bin in die Nationalgalerie viel gegangen, nach Dahlem gegangen damals. Und das war immer so wie eine Reise ins Paradies. Dann habe ich also die Berlinische Galerie kennengelernt. Und wenn ich dann in die Neuen Meister ging, dann war das immer so was wie, man, du kannst das jetzt immer sehen, das ist ein Glück. Ne? Und die Alten Meister waren natürlich auch großartig. Sind sie alles, ist alles noch großartig. Aber es war ein Glück, dass man das Gefühl hatte, du kannst das jederzeit, konntest du die besuchen. Das waren nicht nur Stunden der Freude, aber auch Freude, aber auch Stunden der Gelassenheit. Man ging dann raus, trank einen Kaffee, damals rauchte ich noch, drinnen geraucht.
Und Sie haben dann gerade die Berlinische Galerie erwähnt. Und ja. Ich habe dann auch gesehen, dass Sie 2001 den Fred-Thieler-Preis bekommen ja. haben. Das heißt, Sie wurden dann durchaus auch schnell akzeptiert in der Westberliner Szene.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das kam, aber nee, das ist keine Koketterie. Ich war überrascht. Ich war glücklich.
Aber aus meiner Perspektive kann ich sagen, wenn man die Bilder sieht von Berlin, ich finde, die haben so eine Unmittelbarkeit, also sehr offen gesehen ja. und wiedergegeben, dass die dann ja. sehr schnell zu Berliner Bildern sind. Ja. Also es hat nichts mit der Herkunft zu tun, sondern wie man die Stadt sieht und wiedergibt. Und ich finde diese so Offenheit und Unmittelbarkeit, die ist sehr charmant und ansteckend, würde ich sagen.
Dankeschön. Aber ich hatte ja auch einen großen Meister, das war der Werner Held. Ein großer Maler des Einfachen und der Stadtlandschaft und diese Situation nach dem Krieg. Diese Ruinenstadt Berlin oder Berlin am Meer. Das war ja mal ein Titel seiner Ausstellung, glaube ich. Und das hat mich schon sehr beeinflusst und hat immer meinen Hut gezogen.
Und ich habe jetzt noch so ein paar Fragen zum Ersten über die Gegenwart. Woran arbeiten Sie gerade? Was bewegt Sie malerisch im Moment?
Momentan bin ich etwas gelähmt. Das hat was mit meinem Alter zu tun. Momentan habe ich wenig Kraft. Hm. Aber sonst male ich immer, wie das hier zum Beispiel. Das sind ja meine Philosophen. Das heißt auch drei Philosophen.
Das ist ein schönes Bild. Also
sehr realen Dingen. Diese komischen orangen Männer, die ja eigentlich so wichtig sind für unsere Stadt. Und das faszinierte mich und die dann jetzt immer in die Natur zu stellen, das ist schon gut. Und da habe ich schon einige Bilder gemalt. Ne?
Also und wir sehen drei Bauarbeiter im Prinzip.
Ja, ja.
Also das heißt, Sie sind schon diesen Themen verpflichtet, also der Gegenwart, ja. der unmittelbaren Gegenwart.
Ja, ich bin praktisch immer noch im Urzustand meiner großen Empfindungen.
Und dann rechts davon sich ein weiteres Bild hängen, das hieß M. Beckmann in Holland.
Ja, Max Beckmann verehre ich ja sehr. Und ich wusste ja, dass der war ja in der Emigration in Holland, Max Beckmann. Und da habe ich mir eben vorgestellt, wie er da auf dem Fahrrad, er hat immer in seinen Tagebüchern von Fahrradfahren an der Nordsee erzählt und habe ich als Geschichte aufgegriffen, wie er mit seiner Zigarette an der Nordsee lang radelt. Alles auch anekdotisch, aber ich habe ein gutes Verhältnis mit Max Beckmann, muss ich mal so sagen. Könnte mein Kumpel sein.
Also ich habe jetzt eine Frage, die ich aus dem Ateliergespräch mit Heinrich Schumann damals rausgenommen habe. Ja. Weil mich hat so eine Stelle interessiert, weil Sie haben damals gesagt, dass Sie Ehrfurcht vor der Fahrer haben.
Ja.
Und es würde mich interessieren, Sie haben diese Aussage 76 getroffen. Hat sich das beibehalten oder hat so Ihr Verhältnis zur Fahrer sich verändert? Weil ich finde immer so eine große Freude da hier als eine Ehrfurcht.
Also aus der Ehrfurcht ist Freude geworden. Also, aber trotzdem habe ich immer noch... Es gibt so Farben, die so kostbar sind, auch so rein vom Kaufpreis her und so. Das ist aber nicht die Ehrfurcht. Das ist einfach, wie so ein Rot dann praktische Form grün wirkt oder so ein Kobaltblau oder das ist so das Optische oder Optimale, was ich sehe. Ich male ja so aus der Hand auf die Palette, von der Palette aufs Bild und mache mir wenig Gedanken. Das ist halt dann meine Palette, da weiß ich, wenn ich das Ocker da wische oder da grün dazu tue, dann kriegt das diese Wirkung. Und trotzdem ist man immer verblüfft, wenn man das Bild dann am Ende in der Gesamtheit sieht, dass es manchmal auch hinhaut. Manchmal haut es nicht hin, aber manchmal oft haut es hin und da ist man sehr glücklich. Also das macht mich dann auch irgendwie, na sag ich mal, das ist zu groß gesagt, selig, aber das macht mich froh. Und die Farbe hat ja auch sowas für den Menschen, die ihn entweder motiviert, anregt oder kann auch ja etwas dunklere Stimmungen erzeugen. Aber die Farbe ist ja irgendwie ein Element im Leben der Menschen. Das ist ja nicht wegzudenken. Die Farbe ist ja immer um uns. In jeder Situation, in jedem Gebäude, in der Landschaft, ob grün oder sonst was. Wir sind ja, leben ja mit der Farbe. Und deswegen ist die Farbe für mich ein ganz wichtiger Faktor.
Und hat dann die Farbe sich zwangsläufig verändert mit dem Umzug in den Westen? Hatten Sie dann so eine breitere Palette auf einmal?
Ja. Meine Palette in Dresden war noch die Erdfarbe. Also die Erdfarbe, so Ocker, Umbra, grüne Erde, Van Dyck-Braun und so weiter, Englischrot. Im Westen habe ich so andere Impulse bekommen, so über schon die Öffentlichkeit draußen, die Werbung und so weiter. Das war alles irgendwie greller, war auch manchmal nicht so schön, aber es hat sich auch niedergeschlagen in meiner Malerei. Also ich bin viel offener jetzt gegenüber im Rot oder im Orange oder so. Und es macht mir auch Freude, da einfach mal so eine Farbe hinzuknallen und dann zu sehen, was es für eine Wirkung erzeugt in mir.
Also mit der Wirklichkeit konkurrieren fast. Also
ja, manchmal ja. Manchmal stimmt es auch meine Farbigkeit mit der Wirklichkeit überhaupt nicht mehr. Aber das ist dann auf dem Bild, stimmt es dann wieder. Verstehen Sie? Mhm. Also wenn man es gemalt hat, ist ja die Wirklichkeit irgendwo weg. Da ist ja nur das Bild, das war da. Und da muss es ja irgendwie insgesamt stimmen. Das muss ja schon eine Einheit ergeben.
So seine eigene Wirklichkeit dann.
Ne? Ja, eine eigene Wirklichkeit, ja.
Und vielleicht als abschließende Frage. Ich versuche so ein bisschen so zu ertasten durch die Gespräche, wie Sie Kunst aus der DDR heute verstehen. Also wie kann man damit umgehen und wie kann man das präsentieren? Und wie ist es aus Ihrer Sicht zu bewerten, das, was Sie damals gemacht haben?
Also ich habe mich ja sehr verändert. Und die Bilder, die ich damals malte, die waren ja auch dunkler und in sich geschlossener, also mehr so ein autistischer Raum. Jetzt sind meine Bilder geöffneter und gehen auch mutiger mit der Farbe um. Und das ist schon für mich eine tolle Befreiung. Und ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Schritt gemacht habe und gewagt habe, eine neue Palette mir anzugewöhnen. Wenn auch ein Kollege hat mich mal angerufen nach früh um 4 und war scheinbar auch schon ein bisschen betrunken Und da sagte dann auf so gut dresdnerisches Sächsisch, Mensch, Peter, dann machte dann eine lange Pause, deine schönen Erdfarben. Pause, wo sind die hin?
Aber vielleicht ist das das Schlusswort.
Ja, ja.
Also die schönen Erdfarben, die sind auf jeden Fall hin.
Ja.
Also Peter Herrmann, ich bedanke mich für das Gespräch, für die Einsicht in die neuen schönen Arbeiten, die drei Philosophen hier, die bunt orange von der Leinwand knallen. Und es hat mich gefreut.
Danke Ihnen auch.
Das ist das Mikro abmachen, ja.